Sie hören eine Sendung von DRS2.
Herr Achermann, die Schweiz ist ja als viersprachiges Land bekannt, Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Das sind die offiziellen Landessprachen und auch Amtssprachen. Sie aber sprechen von einer neuen Vielsprachigkeit der Schweiz. Warum?
Diesen Ausdruck der Vielsprachigkeit haben nicht wir selbst geprägt, sondern das war eines der Resultate der Volkszählung des Jahres 2000. Was die Statistik festgestellt hat, dass einerseits die Fremdsprachigkeit in der Schweiz zugenommen hat und andererseits auch die Zahl der gesprochenen Sprachen, über 100 Fremdsprachen, die in der Schweiz gesprochen werden.
Das dürfte heute ja, also 9 Jahre nach der letzten Volkszählung, diese Zahl dürfte noch größer sein.
Dürfte sich noch vergrößert haben, auch der Bestand der Fremdsprachigen, obwohl andererseits auch ein großer Teil der Zuwanderung auf Personen aus Deutschland zurückfällt und die ja eine der Landessprachen beherrschen. Deshalb wird sich der Bestand der Fremdsprachigkeit noch nicht dramatisch verändert haben, wenn einmal im Rahmen auch der erweiterten Personenfreizügigkeit mehr Personen aus anderen EU-Staaten zuwandern würden, ist absehbar, dass die Fremdsprachigkeit weiter zunehmen wird.
Nun misst die Schweiz der Sprachenfrage eine große politische Bedeutung zu. Wenn sich das Sprachverhalten einer Nation ändere, heißt es etwa in einer Botschaft des Bundesrats, ändere sich auch die Nation als politische Gemeinschaft. Das heißt, die Schweiz ist heute eine andere politische Gemeinschaft, ein anderes Land als noch vor, sagen wir, 20 Jahren. Das dürfte ja auch staatsrechtliche Folgen haben.
Für das Staatsrecht selbst ist die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften vermutlich die wichtigere Frage. Andererseits fragt sich doch die Rechtswissenschaft zunehmend, wie unser Sprachenrecht auf diese neue Vielsprachigkeit reagieren soll, wie sie darauf reagiert, ob es hier allenfalls neue Regeln braucht im Umgang miteinander. Seit ein paar wenigen Jahren wird das diskutiert.
Gibt es im schweizerischen Recht überhaupt einen Anspruch auf verständliche staatliche Information und auf Übersetzung? Diese müsste ja ausgedehnt werden, wenn jetzt viel mehr sprachliche Minderheiten in einem Land leben.
Aus rechtlicher Sicht muss man hier unterscheiden zwischen Ansprüchen auf staatliche Information einerseits, das sich ja an eine Allgemeinheit richtet, und auf Übersetzung andererseits, die auf einen konkreten Fall, auf eine Gesprächssituation gerichtet ist. In beiden Bereichen gibt es Ansätze dazu, aber die sind sehr unterschiedlich. Sei es im Bereich der Information, muss sich der Staat fragen, ob er damit ganz konkret Gefahren abwenden will und muss. Dort hat er unter Umständen auch Verpflichtungen zum Schutz des Lebens.
Zum Beispiel?
Denke an einen Katastrophenalarm. Wenn man die Sirene hört, das Radio anstellt, dann informiert der Staat über eine Gefahr. Er möchte Leib und Leben der Bevölkerung schützen. Das wäre ein Fall, wo es sich allenfalls aufdrängen würde, auch in anderen Sprachen zu kommunizieren, wenn man weiß, dass ein Teil der Bevölkerung im Territorium diese Information sonst nicht verstehen würde.
Das heißt, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ein solcher ernsthafter Alarm müsste in Serbokroatisch, Tamilisch und Türkisch und anderen Sprachen vermittelt werden.
In einigen der Sprachen, ja. Ich nehme an, dass man primär in Englisch auch eine solche Durchsage machen müsste, weil das die wichtigste Zweitsprache ist der Personen, die hier sind. Also ich denke jetzt nicht an die Migrationsbevölkerung, die seit Jahren hier lebt, sondern auch an Personen, die nur kurzfristig hier sind, wie Touristen und so weiter, die auch eine Mitteilung verstehen müssen. Für diese Personen könnte das eine große Bedeutung haben, dass in diesem konkreten Fall auf Englisch informiert wird und vermutlich auch bei sehr schwerwiegenden Fällen auch in den wichtigsten weiteren Sprachgruppen. Es ist völlig klar, dass der Staat nicht in unzähligen Sprachen kommunizieren kann, dass sich beschränken muss.
Sagen wir jetzt bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk. Da hat die Schweiz eine Pflicht.
Da hat der Staat eine Pflicht zum Schutz von Leib und Leben zu informieren in einer verständlichen Sprache.
Wenn wir bei weiteren konkreten Beispielen bleiben, in welchen Situationen können Fremdsprachige bei uns Übersetzungshilfe beanspruchen? Muss die Schweiz zum Beispiel, sagen wir, einem türkischen Notfallpatienten, der nicht gut Deutsch kann, einen Übersetzer zur Seite stellen, der ihn dann über die Behandlung informiert?
Bei einem Notfall kann man gar keine Übersetzungshilfe aufbieten. Daher ist es kaum so, dass in jedem Fall hier irgendeine genügende Kommunikation sichergestellt werden kann. Aber der Spitalalltag, der hat nicht nur mit Notfällen zu tun. Die wichtigere Frage für uns ist, was ist bei einer normalen Operation, was wäre hier erforderlich? Wenn man sich konkret die Situation überlegt, vielleicht sich auch überlegt, wenn man selber in einem fremden Staat verunfallen würde, was man für Bedürfnisse hätte, dann zeigt das doch, dass eine Übersetzung, den Beizug eines Dolmetschers eine sehr wichtige Hilfestellung wäre. Weil es sind auch sehr komplexe Gesprächssituationen dann, mit denen man konfrontiert wird, wo auch normale Fremdsprachenkenntnisse nicht genügen. Es geht ja bei der Aufklärung über eine bevorstehende Operation auch darum, Einwilligung des Patienten einzuholen. Die kann man ja nur einholen, wenn man auch verstanden wird. Dazu kommt, dass es rein auch unter dem Aspekt der Kosten des Gesundheitswesens sehr wichtig wäre, dass eine Operation nur nach einer genügenden Kommunikation stattfindet. Damit könnte man auch verschiedenste finanzielle Kostenfolgen vermeiden.
Herr Achermann, Sie halten in Ihrer Studie fest, dass das Gesetz Patienten diese Unterstützung anbietet oder zugesteht, dass sie in der Praxis aber oft eben nicht geleistet wird. Woran liegt das?
Ich denke, dass das verschiedene Ursachen hat. Es kann einerseits teilweise am fehlenden Problembewusstsein liegen. Kommunikation der Medizinalperson mit dem Patienten, das hat sich auch erst im Laufe der Jahre entwickelt. Die Bedeutung des Gespräches, der Aufklärung über eine Operation, über die Risiken, über Behandlungsalternativen, das war nicht immer so. Die Patientenrechte haben sich in diesem Bereich entwickelt. Aber auf der anderen Seite sind es oft auch praktische Probleme, also nicht nur im Bereich der Notfälle, sondern überhaupt, wo kriege ich qualifizierte Übersetzung her? Gibt es eine adäquate Übersetzungsinfrastruktur, auf die ich in einem Kanton oder einer Region zurückgreifen kann? Und oft ist es auch eine Frage der Kosten. Die große offene Frage ist, wer soll die Kosten für diese Übersetzung bezahlen? Und dafür gibt es bisher in unserer Rechtsordnung keine befriedigende Antwort.
Das wäre auch ein Punkt, der in einer neuen Sprachenordnung geregelt werden müsste.
Ja, in einer Sprachenordnung, das ist vielleicht der korrekte Ausdruck, nicht in einem Sprachengesetz zum Beispiel. Wir wehren uns dagegen, dass man alles über übergeordnete Gesetzgebungen macht, sondern wir verlangen immer auch in unserer Studie, dass man über die sogenannten Regelstrukturen regelt, also über den Gesundheitsbereich, dass man im Gesundheitsbereich sprachliche Probleme anschaut.
Ein anderer solcher Bereich ist das Bildungswesen. Da stellen sich ganz viele Fragen, zum Beispiel, ob die Schweizer Schulen ihre Informationen in den Muttersprachen der Schülerinnen und Schüler verfassen müssen, also zum Beispiel die Einladung zum Elternabend in tamilischer Sprache und die Regeln für Skilager auch in serbokroatischer Sprache mitgeteilt werden müssen.
Also hier sind wir anders als im Gesundheitsbereich, wo es eben auch um Eingriffe in die Gesundheit geht, sind wir in einem Bereich, wo man weniger mit klaren Rechten und Ansprüchen hantieren kann. Andererseits ist klar, dass der Staat ja ein Interesse daran hat, dass die Informationen ankommen. Gut, in der Praxis dürfte das nicht so schwierig sein, wie zum Beispiel im Vorfeld einer Operation, weil der Schüler, die Schülerin, die bringen ja die Informationen nach Hause und die können Eltern sagen, es geht um das und das und so weiter. Wo es besonders wichtig ist, im Umgang mit fremdsprachigen Eltern, die die Sprache wirklich sehr schlecht verstehen, wo dann auf Übersetzungshilfe zurückgegriffen wird, das dürften insbesondere Elternarbeit sein, etwa die Elternabende. Und hier gibt es auch in den Kantonen zum Teil sehr gute Praxis. Also ich erwähne etwa den Kanton St. Gallen, der sagt, bei uns sind die Elternabend obligatorisch. Das ist uns sehr wichtig, dass alle Eltern kommen. Aber dafür organisieren wir selbst Dolmetscher und wir bezahlen diese auch selbst. Ich finde das eine sehr geglückte Regelung, wenn man hier das öffentliche Interesse sieht, mit den Eltern Kontakt zu pflegen, die zu informieren, andererseits die Realität sieht, dass nicht alle die Sprache verstehen und hier die Konsequenzen daraus zieht. Das ist ein sehr gutes Beispiel für einen pragmatischen Umgang mit solchen Situationen.
Wenn jetzt fremdsprachige Eltern mit einer Lehrkraft entscheiden müssen, welche weiterführende Schule zum Beispiel oder welchen Beruf für ihre Tochter oder ihren Sohn gut wäre, können sie dann eine Übersetzungshilfe beanspruchen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. ob man hier jetzt einen Anspruch haben sollte. Aber ich glaube, es wäre im klugen staatlichen Interesse, das ist der Bereich, den wir den Interessenausgleich nennen, wo es nicht um klare Ansprüche und klare Rechte oder klare Pflichten geht, wenn hier die Schule bei Bedarf dann in Übersetzungshilfe beiziehen würde.
In der politischen Diskussion wird die Sprache ja auch als Schlüssel zur Integration begriffen. Einzelne Kantone verlangen deshalb von Einwanderinnen und Einwanderern bestimmte Sprachkenntnisse. So will der Kanton Basel-Stadt etwa bereits dreijährige fremdsprachige Kinder in Spielgruppen unterrichten, damit sie rechtzeitig Deutsch lernen, noch bevor sie in den Kindergarten kommen. Darf ein Kanton das?
Ob das rechtlich zulässig ist, kann ich so nicht beurteilen. Ich glaube, das wird noch viele Diskussionen geben. Rein nur fremdsprachige Kinder zu verpflichten für Frühförderungsunterricht, das würde ich denken, dass das rechtlich kaum zulässig sein dürfte.
Andererseits gilt in der Schweiz die Sprachenfreiheit. Das heißt, man ist frei, in welche Sprache man im privaten oder öffentlichen Raum spricht. Danach dürften eigentlich fremdsprachige Kinder im Pausenhof nicht angehalten werden, Deutsch zu sprechen. Man müsste es ihnen überlassen, wie sie reden.
Wenn man in ein Grundrecht eingreift, wie es auch die Sprachenfreiheit ist, die ja beinhaltet, dass man frei ist, die Sprache seiner Wahl zu sprechen, wenn man hier eingreifen will, dann muss man ja ein öffentliches Interesse geltend machen. Ich weiß nicht, welches öffentliche Interesse geltend gemacht würde für das Verbot, Fremdsprachen auf dem Pausenplatz zu sprechen. Im Klassenzimmer zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass man da das öffentliche Interesse hat, dass in der Unterrichtssprache zusammengesprochen wird. Dort halte ich das für unproblematisch. Auf dem Pausenplatz hingegen dürfte das sehr problematisch sein. Man verlangt, dass die Kinder eine bestimmte Sprache sprechen. Also die können auch Geheimsprache miteinander sprechen. Das haben ja die Kinder zum Teil, so Geheimsprachen. Da müsste man das dann auch verbieten und so weiter. Also etwas eine fragwürdige Forderung, falls diese überhaupt aufgestellt würde.
Ein anderes Problem für den Staat stellt sich auch mit jenen qualifizierten ausländischen Arbeitskräften aus der Europäischen Union, die nur für ein paar Jahre in die Schweiz kommen und sich dann je nach Job wieder woanders niederlassen. Sie können sich auf den Standpunkt stellen, es lohne sich für Sie gar nicht, eine der Landessprachen zu lernen.
Das kann ein individueller Standpunkt sein, dass man das nicht will. Man weiß, nach 3 Jahren ist man wieder weg. Aus individueller Sicht vielleicht schade, wenn man dann vom Land nichts mitbekommt. Aber ich glaube, so Situationen gibt es. Es gibt auch Leute, die halt zum Beispiel jetzt in die Schweiz kommen und beruflich extrem engagiert sind, 12 Stunden pro Tag arbeiten in einem Betrieb, der auf Englisch kommuniziert wird oder in einer anderen Sprache. Und die auch gar keine Zeit finden, jetzt die Landessprache zu lernen. Das gibt es. Und hier aus rechtlicher Sicht ist es halt wichtig zu sagen, dass man rein aus dem Freizügigkeitsrecht her, also aus der Rechtsordnung, aus dem Vertrag mit der EU von Personen aus EU- und EFTA-Ländern nicht verlangen kann, dass sie sich eine Landessprache aneignen.
Herr Achermann, Sie haben es eben angesprochen, besonders beliebt zur Verständigung in internationalen Unternehmen in der Schweiz ist die englische Sprache. Sie dient mittlerweile auch im Wissenschaftsbetrieb als Sprache der Wahl, vor allem auch um Verständigungsprobleme zwischen den Romands und den Deutschschweizern über den Röstigraben hinweg zu überbrücken. Da spricht man auch je länger, je mehr Englisch, um gewisse Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Ihr Vorschlag, Englisch zu einer Teilamtssprache aufzuwerten, hat große Abwehr hervorgerufen. Davon will die Politik gar nichts wissen. Wie erklären Sie sich diese heftige Reaktion?
Die Reaktionen, die das ausgelöst hat, denke, dass das mit unserem Sprachenrecht, mit unserer ganz konkreten Situation hier zu tun hat. Wenn man die Verfassung anschaut, heißt es ja im Sprachenartikel, dass die Kantone die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete achten, um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften nicht zu stören. Das ist das, was man in der Schweiz den Sprachenfrieden nennt. Und dass sie so heftig ausgefallen sind, hat mich doch auch erstaunt. Ich glaube, das hat unsere Anfangsthese auch bestätigt, dass dieser fragile Sprachfrieden durch neue Sprachminderheiten in der Schweiz auch sehr gestört werden kann.
Immerhin ist die Schweiz auch eine beliebte Touristendestination. Auch da böte sich Englisch an.
die kommunizieren dann sowieso, wenn sie Touristen anziehen wollen, auf Englisch, oder sei es auf Japanisch, auch in Luzern oder im Berner Oberland oder was auch immer. Ich glaube, hier braucht es keine besonderen staatlichen Regelungen oder Förderungen. Das wird von selbst gemacht. Dort ist das Eigeninteresse zu groß.
Das heißt, diese Praxis ist schon längst etabliert?
Ist schon längst etabliert, ist auch im staatlichen Bereich in vielen einzelnen Sparten bereits etabliert. Also das Englische kommt auch in unserer Rechtsordnung schon an verschiedenen Orten vor. Also an sich bildet unser Vorschlag die Wirklichkeit bereits ab, indem man sagt, flexibel gehandhabte Teilamtssprache. Unser Aspekt war, dass man allenfalls bei Personen, die ein paar Jahre in der Schweiz sind und die Englisch können, dass man dort auf irgendwelche Obligatorien zum Erlernen von lokalen Sprachen verzichten würde. Ein wichtiges Beispiel, das ich erwähnen will für das Englische, ist, seit Anfang Jahr ist das sogar offiziell amtlich, dass wichtige Gesetze auf Englisch publiziert werden müssen. Der Bundesrat hat nicht heimlich, aber es hat überhaupt für kein Aufsehen gesorgt, die Publikationsverordnung angepasst. Und dort gesagt, dass wichtige Gesetze auf Englisch übersetzt werden und auf der Webseite des Bundes zugänglich gemacht werden. Das hat überhaupt keine Reaktion hervorgerufen. Hingegen jetzt dieser Vorschlag der Teilamtssprachlichkeit, das hat dann dafür zu heftigen Reaktionen geführt. Das war erstaunlich.
Das heißt, diese Praxis gibt es schon. Es gibt offizielle englische Informationen des Staates, aber man darf es nicht als Amtssprache benennen.
Das scheint so zu sein, ja.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass, wenn ja ein Staat den Anspruch hat, möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner zu erreichen, auch jene, die schlechte Kenntnisse der hiesigen Sprachen haben, dann muss er sich etwas einfallen lassen, Sprachkurse zum Beispiel für diese Einwanderer. Sie haben gesagt, der Staat kann diese Einwanderer nicht verpflichten, wenn sie aus dem EU- oder EFTA-Raum kommen. Wie ist es denn mit den anderen?
Es hängt ganz von der konkreten Situation ab. Das Problem für den Gesetzgeber ist, dass er hier für eine ganz unterschiedliche Vielzahl von Situationen Regelungen finden muss und dann dabei einigermaßen die Rechtsgleichheit beachten muss. Also hier tut sich die Rechtsordnung auch relativ schwer mit diesen Obligatorien.
Weil die Rechtsgleichheit verletzt würde.
Ja, genau. Und es ist eine Debatte, die in sehr vielen Ländern Europas geführt wird, über diese Integrationsverpflichtungen. Wenn man von Integrationsverpflichtungen spricht, dann kommt an erster Stelle dann die Verpflichtung, die Landessprache zu lernen. Da sind wir also gar nicht allein mit diesen Diskussionen, auch mit der entsprechenden Gesetzgebung. Einfach die Umsetzung dann, die ist sehr schwierig. Aber was ich doch sagen will, das ist auch eines der Resultate unserer Studie. Ich finde es sehr wichtig, ein hohes staatliches Interesse, dass die Personen, die längerfristig in der Schweiz bleiben, die Landessprache erlernen. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man das erreichen? Kann man das zwangsweise umsetzen? Oder muss man eher auf Anreizsysteme setzen, Sprachförderungspolitik ausbauen und so weiter?
Solange es keine Verpflichtung gibt, gibt es auch kein Recht des Staates zu Sanktionen, wenn jetzt eben Einwanderer sich solchen Kursen verweigern.
Das ist so, aber es gibt ja Beispiele anderer Staaten, die hier Sanktionen auch vorsehen.
Zum Beispiel?
Die Niederlande, Deutschland, Frankreich beginnt jetzt damit, Dänemark. Das ist ein gesamteuropäischer Trend, hier zu obligatorischen Sprachkursen mit Integrationsvereinbarungen zu arbeiten. Die Praxis zeigt, dass es noch keine Wegweisung gegeben hat von Personen, die Ziele nicht erreicht haben in einem Sprachkurs, weil das letztlich in vielen Fällen mit den Menschenrechten kollidieren würde. Wenn jetzt eine Familie auseinandergerissen wird, nur weil die Ehefrau oder der Ehemann sich ungenügend Sprachkenntnisse angeeignet hat, das wäre an sich kaum denkbar, dass das so durchgesetzt würde.
In der Schweiz ist es so, dass die Kantone da ganz unterschiedliche Ansprüche stellen. Wie weit geht da das Spektrum?
Das Spektrum, das hängt etwas vom Bereich ab, wo Sprachkenntnisse verlangt werden. Bei uns setzt die Rechtsordnung bei der Aufenthaltsbewilligung an, dass man dann für eine Verlängerung allenfalls bestimmte Sprachkenntnisse verlangen darf. Das ist eine Gesetzgebung, deren Umsetzung ganz am Anfang steht. Die nächste Stufe ist dann für den Erhalt der Niederlassungsbewilligung. Und da gibt es die Möglichkeit für Personen, die sich erfolgreich integrieren, die die Landessprache gut gelernt haben, die Fristen zu verkürzen. Und hier gibt es schon gewisse Unterschiede in der kantonalen Praxis.
Wenn wir ein Beispiel nehmen, die Stadt Zürich, die verlangt, eine schweizerische Mundart in angemessener Weise zu sprechen.
Das ist dann für den Einbürgerungsbereich. Also die Frage, welche Sprachkenntnisse können für die Einbürgerung verlangt werden. Und dort, auf dieser Stufe, dort gehen dann die kantonalen Unterschiede sehr weit. Nur schon mal die Frage, ja, welche Landessprache verlangen wir? Gibt es Kantone, wie zum Beispiel der Kanton Glarus, der in der Gesetzgebung sagt, es genügt uns, wenn eine der Landessprachen gesprochen wird. Also wenn eine Person gut Französisch kann, dann genügt uns das eigentlich. Und dann gibt es Kantone, bis hin zu Kommunen dann, Stadt Zürich, die sogar Dialekt verlangt. Also hier haben wir sehr große Unterschiede, auch von den Anforderungen an die Kenntnisse. Auch die Frage, wie das getestet wird, schriftlich, mündlich. Ein standardisiertes Verfahren, ein normales Gespräch und so weiter. Also sehr große Unterschiede. Inwiefern macht es Sinn, dass eine Gemeinde eigene Kriterien hat? Sobald nämlich eine Person eingebürgert ist in der Schweiz, das Schweizer Bürgerrecht hat, kann sich irgendwo niederlassen. Wenn eine Person im Kanton Graubünden eingebürgert worden ist, nach in den Kanton Genf ziehen, kann unter Umständen kein Wort Französisch. Also inwiefern macht es Sinn, dass hier jeder Kanton oder gar jede Gemeinde eigene Kriterien aufstellt im Bereich der Integration oder der Sprachkenntnisse? Ich glaube, das ist an sich überholt. Hier sollte man zu einheitlichen nationalen Kriterien kommen.
Herr Achmann, Sie sagen ja in Ihrer Studie in den Schlussfolgerungen auch, dass eben ein zusammenhängendes sprachenrechtliches Konzept in der Schweiz fehle. Wie könnte ein solches Konzept denn aussehen?
Ich glaube, wir können nicht das einheitliche Konzept präsentieren, aber vielleicht folgende wichtige Eckpunkte, die wir im Rahmen der Studie entwickelt haben. Also der erste und wichtigste Punkt wäre bereits einmal zu anerkennen, dass unser Land vielsprachig geworden ist und das auch zu berücksichtigen und sich bei neuen Projekten bei der Kommunikation immer zu überlegen, dass hier Fremdsprachige leben. Das ist ein Prozess, der sicher einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wie auch beim neuen Ausländergesetz, das sehr lange gebraucht hat, um anzuerkennen, dass wir halt dennoch zu einem Zuwanderungsstaat geworden sind. Der zweite Punkt wäre, die Wichtigkeit der Bestrebungen zum Erlernen der Landessprache zu fördern, weil es eben ein großes Interesse hat, dass die Personen, die hier bleiben, auf Dauer amtssprachenkundig sind. Der dritte Eckpunkt wäre, wo es notwendig ist, Übersetzungsdienstleistungen anzubieten, sich auch zum Schutz der Fremdsprachigen um Verständlichkeit zu bemühen. Und ein vierter Punkt, dass man im Interesse der Integration der Personen, der Zugewanderten, auch Zugangshemmnisse abbauen würde. Das gilt vor allem für Personen mit schwächeren Sprachkenntnissen, sind nicht alle Personen gleichermaßen fähig, eine neue Sprache gut zu lernen, dass man hier auch im Zugang zu Institutionen, zu Behörden Zugangshemmnisse abbauen würde.
Nun hat ja die Schweiz ein neues Sprachengesetz aus dem Jahr 2007. Müsste dieses denn jetzt schon wieder revidiert werden?
Ich glaube nicht, nein. Das ist politisch kaum durchsetzbar. Hier werden wir sicher 20, 30 Jahre mindestens warten müssen, dass man eher über die Regelstrukturen gehen müsste.
Das wären Verordnungen zum Sprachengesetz?
Nein, nicht Verordnungen zum Sprachengesetz, aber zum Beispiel über die kantonalen Gesundheitsgesetze. Wenn wir merken, wir haben ein Problem mit Fremdsprachen im Gesundheitsbereich oder über die sicherheitsrelevante Gesetzgebung, Alarmorganisation und so weiter, oder über zum Beispiel ein Projekt, das im Moment auf Bundesebene diskutiert wird, ein Präventionsgesetz, ein nationales, dass man dort solche sprachspezifischen Fragestellungen einbringen würde. Über die ausländerrechtliche Gesetzgebung wird das eh schon gemacht. Ich habe eben das Beispiel der Publikationsverordnung erwähnt des Bundes, dass man gewisse amtliche Erlasse auf Englisch übersetzt und so weiter. Also, dass man über diese Strukturen geht und dann wird man später vielleicht einmal merken, wie farbig die Situation geworden ist in sprachlicher Hinsicht und sich vielleicht dann überlegen, ob man das auch in einem Artikel des Sprachengesetzes verankern will. Immerhin gibt es im Sprachengesetz einen interessanten Artikel, der sagt, dass sich die Behörden gegenüber Fremdsprachigen um Verständlichkeit bemühen sollen. Und ich finde das eine sehr schöne Wendung. könnte man den helvetischen Pragmatismus nennen, dass man hier nicht mit Ansprüchen arbeitet, aber sagt, die Behörden, die bemühen sich, die sollen sich darum bemühen, wenn sie merken, jemand versteht mich nicht im Kontakt, dass ich in einer Art kommunizieren kann, die verstanden wird.
Gibt es andere Länder in Europa, sagen wir mal, die für die Schweiz in Bezug auf dieses Bemühen ein Vorbild sein könnten?
Was heraussticht, wenn man die Literatur anschaut, sind sicher die skandinavischen Länder, insbesondere Schweden. Schweden ist ein Land, das auf Zuwanderung angewiesen ist, mit einer Sprache, die von sehr wenigen Personen gesprochen wird. Und da gibt es eine Regelung, dass beim Kontakt mit dem Staat, falls notwendig, Übersetzungshilfe vom Staat beigezogen wird. Das ist sicher eines der europäischen Beispielländer. Aber wenn man jetzt andere Länder anschaut, etwa die USA, die auch eine Gesetzgebung kennen für Personen, die schlecht Englisch sprechen, dass die einen guten Zugang zu staatlichen Behörden haben sollen, oder vielleicht im Bereich der Sprachförderungspolitik ein sehr gutes Beispiel Israel, ein Staat wie kaum ein anderer, der die Einwanderung von Juden fördert und mit massiven Geldern unterstützt, die ein sehr ausgebautes Sprachförderungskonzept haben. Also die neu ankommenden Personen, die können ein halbes Jahr bis ein Jahr in Zentren Sprachkurse besuchen. Das wird vom Staat bezahlt. Extrem ausgebaute Sprachförderung. Weil auch dort interessant ist, dass die Resultate dann am Schluss nach diesen Sprachkursen auch sehr unterschiedlich sind. Dass es Personen gibt, die Hebräisch sehr gut können nach dieser Zeit, dass es andere Personen gibt, die aufgrund von individuellen Defiziten, aufgrund der Herkunftssprache, der Bildung sehr schlecht die Sprache gelernt haben, zeigt auch ein bisschen die Limiten von Sprachförderungspolitik oder von Sprachtests oder gar von obligatorischen Sprachkursen mit Standards.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.